In unserer Free Agency Folge Teil 1 haben Gianni und ich gesprochen über unsere kommenden Free Agents und wen wir gerne halten möchten, die guten Nachrichten um unseren Coaching Staff und ob wir JJ, Hunter und Kirk gleichzeitig bezahlen können. Viel Spaß beim Reinhören.
Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Gianni und Freddy. Footballerei.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Heute mit der Free Agency Folge Part 1. Aber erstmal begrüßen natürlich wieder Freddy. Grüß dich.
Moin. Wie geht es dir, Gianni? Endlich mal wieder Football-Talk, oder? Ist ja ein bisschen länger schon her.
Bisschen länger her. Einige von euch, besonders erfreulich, haben uns auch fleißig schon geschrieben auf Instagram und auch per WhatsApp, wo die nächste Folge bleibt und wann sie denn kommt. Heute ist es wieder soweit brandaktuell. Wir haben gesagt, wir warten mal ein bisschen, bis vielleicht was passiert. Jetzt gar nicht so viel passiert, aber zumindest ein paar News, die man schon, die so durchgesickert sind, was so Kaderplanung angeht. Von daher haben wir ja gesagt, im zweiwöchentlichen Rhythmus kommt weiterhin eine Folge in der Offseason. Aber ja, fehlt mir immer so ein bisschen der Talk.
Ist so. Also ich muss auch sagen, ich hatte so leichte Entzugserscheinungen nach, vor allen Dingen dann jetzt auch kein Meaningful Football am Wochenende jetzt vorm Super Bowl. Also haben wir ja schon mal gesagt, so Pro Bowl holt mich jetzt nicht mehr so ab, muss ich sagen. Von daher fehlt das besonders.
Ja, ich habe heute Morgen am Freitag jetzt ein paar Videos gesehen vom Pro Bowl, von so einer Skill-Challenge mit Andrew DiPaola zum Beispiel, auch mit Jason Kelce. Ja, geht mir am Ende auch ähnlich. Also ist nicht so ganz super spannend, aber ist ganz witzig, gerade wenn man dann natürlich so den besten Longsnapper der Liga hat.
Ja, das ich habe es auch gesehen. Die machen ganz witzige Sachen, das stimmt schon. Aber ja, ich sag mal so, ich freue mich dann auch auf den Super Bowl.
Bevor wir einmal kurz zu den aktuellen Geschehnissen in der NFL kommen, begrüße ich einmal Hendrik Mau. Willkommen, neuestes Patreon-Member bei uns. Vielen, vielen Dank, dass du uns supportest. Wer das auch machen möchte, guckt gerne in die Shownotes. Da sind alle Infos drin und unsere Patreon-Seite verlinkt.
Genau, wir haben es ja auch schon gesagt. Ich mache es nochmal ganz kurz. Wie gesagt, alles, was wodurch ihr uns da sozusagen supportet, wir sehen das so ein bisschen als Trinkgeld, wird wieder in den Podcast reinvestiert. Wir haben kürzlich PFF gekauft als Premium, quasi um euch da mit ein bisschen mehr Statistiken noch versorgen zu können. Genau, und alles, was da in unsere Richtung kommt, stecken wir dann eben auch wieder in den Podcast.
Umso trauriger, wenn man so ein bisschen jetzt schaut, dass man solche Tools hat und die gar nicht richtig nutzen kann, weil jetzt natürlich Offseason ansteht. Aber trotzdem schaue ich da mal rein in die NFC Championship Games. Ist auch immer super interessant, sich da so die Statistiken anzuschauen. 49ers gegen Chiefs jetzt, wissen wir es quasi. Die Lions haben es nicht gepackt. Wie war es bei dir? Warst du eher froh, dass die Lions so als NFC North-Kandidat nicht reingekommen sind? Oder hättest du es denen eher gegönnt als den Niners? Gerade auch vom Spielverlauf her vielleicht.
Ja, es ist so ein bisschen Mixed Feeling, ne? Also ich bin schon froh, dass sie nicht dabei sind, weil ich mich dann sozusagen mir das nicht anhören muss die ganze nächste Saison und in den Vorbereitungen, die wir dann ja auch wieder machen auf die Spiele. Auf der anderen Seite ist das schon sehr unglücklich und ich fand, sie hatten es auch verdient, was sie diese oder so, wie sie dann in den Playoffs und in dieser Saison gespielt haben. Aber ja, am Ende 49ers Chiefs ist das Rematch von 2019. Ich bin gespannt.
Ja, irgendwie so ein bisschen, ich habe so Memes gesehen, dass Amerika außer die Niners und Chiefs-Fans alle wollen, dass eigentlich beide verlieren sozusagen. So kann man es auch zusammenfassen. Ich hätte es den Lions schon auch gegönnt, so ist es nicht, aber so war ja auch die Social-Media-Umfrage, die wir gemacht haben und ihr da draußen wart sehr, sehr 50-50, so genau so kann man es eigentlich sagen. Ich glaube, irgendwie 51% haben gesagt, die gönnen es den Lions mehr und 49% haben gesagt, nee, auf keinen Fall. Ich bin auch eher so, dass ich sage, ja, ist eine schöne Story, aber bin ich schon irgendwie froh, dass wir dann immer noch so ein bisschen auf die Lions schielen können als einziges Team, was nie den Super Bowl erreicht hat. Ist so ein bisschen Genugtuung, so muss man ehrlich sein.
Ja, es macht die Story der Vikings ein bisschen leichter erträglich, ne? Also, wir haben ja jetzt auch nicht, wir sind ja auch nicht gesegnet mit Super Bowl-Ringen, sage ich mal so. Es macht es so ein bisschen erträglicher, ja. Was ich extrem wichtig fand, das vielleicht nochmal angeschlossen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist, dass die Packers dann auch rausgeflogen sind, weil das wäre mir richtig auf den Keks gegangen, als Seven Seed und dann so eine Cinderella-Story da hinlegen.
Ja, absolut. Ja. Nochmal eine andere Frage zum Thema Super Bowl, die wir jetzt nicht hier auf unserem Zettelchen haben, wo ich dich mal so ein bisschen überraschen wollte. $9,034 war die günstigste Sitzplatzkategorie für den Super Bowl, schlechteste Kategorie.
Jetzt würde ich das ausgeben, in der Zukunft. Meinst du?
Genau. Du weißt genau, worauf ich hinaus will.
Mit oder ohne? Also mit Vikings-Beteiligung ist die Antwort ja klar, ne?
Ja, ja, genau. Also mit so. Vikings. Wenn die Vikings nächstes Jahr gegen ja nicht, die Johnny. Chiefs spielen, dann.
Es wieder. Hilft ja nicht. Wenn wir da dran kommen und das der Preis dafür ist, dann Haus verpfänden, das nicht vorhandene, nochmal mit unserem Arbeitgeber schnacken, irgendwie für jährliches Gehalt im Voraus zahlen, solche Geschichten kommen dann. Alles verkaufen, Haus und Hof verkaufen, um die Vikings hoffentlich den ersten Ring holen zu sehen.
Das ist schon echt krass, wenn man sich die Preise anschaut, ne? Vor allem das günstigste Ticket. Das ist
Wahnsinn.
Ich weiß auch gar nicht, wie das da genau abläuft. Also ich war mal bei einem Champions-League-Finale, da habe ich mal Tickets bekommen. In London damals, und da ging es halt über den Verein quasi. Das heißt, da war es relativ machbar und war trotzdem teuer. Das hat irgendwie €250 oder so gekostet, das Ticket. War auch nicht das schlechteste Ticket, aber war okay so. Und,
aber halt nicht 9.000.
Auch, genau, da denkt man auch schon, oh, saftiger Preis. Oder auch die EM steht jetzt an in Deutschland. Da kosten die Tickets auch mal gut 200, 300, 400 Euro. Wo man sich auch fragt, okay, am Ende ist es 90 Minuten Fußball, aber das ist schon eine ganz andere Hausnummer, ne? Also das ist nicht, wo man sagen kann, das sind mehrere Monatsgehälter, ne? Also da frage ich mich dann echt, also sind das überhaupt die richtigen Fans der Teams oder kriegen die Franchises zum Beispiel jetzt die Vikings World oder kriegen die da ein Kontingent zu halbwegs humanen Preisen oder, also das ist schon echt krank, ne?
Also ich weiß vor allen Dingen immer nicht, was den Preis so ein bisschen treibt. Klar, die Nachfrage, das ist mir schon bewusst, wie das Prinzip von Preisen funktioniert.
BWL 101.
Ja, genau, also das ist mir schon bewusst. Aber was ich meine ist, beim Fußball, du hattest es angesprochen, ist es ja dann schon so, dass das zumindest saisonweise einigermaßen stabil bleibt und so. Es gibt mal kleine Unterschiede für ein Topspiel oder so, aber generell ist die Range die gleiche. Das ist ja einfach, also ich weiß nicht, wie viele Dauerkarten du für $9,000 oder dann umgerechnet Euro kaufen kannst.
Ist schon crazy. Aber da ist ja dann ein positiver Aspekt, dass wir uns damit nicht beschäftigen müssen, aber wenn die Vikings nicht in den Super Bowl kommen.
Aber jetzt beantworte du mal die Frage. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ich glaube, ich muss es machen. Also ich komme dann auch nicht drum rum. Ich glaube, das ist so das Ding. Aber wenn man weiß, man macht, man hätte Tickets bekommen, ist halt einfach teuer oder so, dann, ich glaube, man muss das einmal im Leben, ist das schon irgendwie auf meiner Bucketliste, mal den Super Bowl gesehen zu haben, und ich würde es auch jetzt nicht für Chiefs gegen Niners ausgeben, darum denke ich mir, ja gut, dann ist es so, aber vielleicht haben wir bis dahin so eine Reichweite mit dem Podcast, dass wir dann eingeladen werden von den Vikings, das wäre natürlich cool.
So, jetzt mal alle hier Aufruf, ein bisschen Gas geben, dass Gianni und Freddy zum Super Bowl können, wenn die Vikings das denn dann auch schaffen. Ich fürchte, ein bisschen Zeit haben wir noch, ne?
Ja, bis dahin würde ich sagen, können wir uns aufs London Game freuen. Das haben wir letzte Woche schon mal oder die letzte Folge schon mal besprochen. Lass uns mal zu den News kommen, damit wir uns hier nicht ewig verquatschen. Es gibt einige News, seitdem wir die letzte Folge gemacht haben. Erstmal erfreuliche Nachricht oder eigentlich mehrere erfreuliche Nachrichten. TJ Hockenson hat erfolgreich seine Operation hinter sich gebracht. Ich glaube sogar mehrere Operationen, die er hinter sich bringen musste. Fragen sich vielleicht auch manche, warum das so lange gedauert hat. Das war so ein bisschen ein Diskussionsthema oder zumindest, sage ich mal, dass es analysiert wurde in den News. Hat einfach den Hintergrund, dass da gewartet werden muss quasi. Ja, wie das mit dem Kreuzband überhaupt verheilt. Das ist richtig verheilt, weil man kann, gerade weil er sich ja beide gerissen hat, vorderes und hinteres, quasi 36 Tage gewartet nach der Injury. Und das ist eben, weil das, jetzt weiß ich nicht genau, ob das MCL das vordere oder das hintere ist, aber das MCL muss vorher quasi geheilt sein, bis man dann das ACL verarzten kann, so blöd es klingt. Und jetzt sind es quasi noch 6 Monate bis zur ersten Woche im Trainingscamp.
Gianni hier richtig mit dem Doktorwissen, ey, heute.
Ja, mal. Alles nicht hier schlecht. von Twitter geklaut, aber wir sind ja jetzt keine Medizinexperten. Aber ich finde ich auch wieder spannend, sowas, ne? Weil
ja, voll. Ich hatte halt, nur.
Hätte ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Nee, gar nicht. Ich hatte nur kurzfristig mal mitbekommen, dass man auf jeden Fall ja warten muss, bis die Schwellung aus dem Knie ist und dass er da halt so Probleme mit hat. Aber genau. Also, bleiben wir mal bei Good News. Die OP gut verlaufen und wir sind guter Dinge, dass er dann auch relativ fit wieder zurückkommt. Die ersten Spiele könnten knackig werden, glaube ich, für ihn. Aber wir werden es sehen und bei sowas weiß man dann ja auch immer erst, wenn man vorangeschritten ist in der Zeit, wie ob wir da hoffen dürfen, ihn direkt in den ersten Spielen schon wieder zurück zu empfangen.
Vielleicht das London Game als Target oder vielleicht danach, kann natürlich auch sein, dass danach, meistens ist es ja so, dass man eine Bye Week danach hat, letztes Mal gegen die Saints hatten wir keine. Man weiß ja noch nicht, welches Wochenende es ist, aber vielleicht wird da so das angepeilt. Eine andere gute News, war ich so ein bisschen überrascht, wo ich es gelesen habe, aber irgendwie dann auch nicht, wenn man den Spieler sich, wenn man den Spieler sieht. Josh Metellus hatte die meisten Snaps mit einem dicken Ausrufezeichen aller NFL-Spieler, nochmal ein dickes Ausrufezeichen, inklusive Special Teams, 1224, hatte irgendwie einen mehr als, glaube ich, Jenkins von den Jaguars. Schon krass, hätte ich nicht gedacht.
Ja. Mega, mega krass und zeigt dann eben auch nochmal, wir haben es ja in der letzten Folge auch so ein bisschen diskutiert, wie flexibel er einsetzbar ist für uns und wie wichtig er fürs Team schon geworden ist mittlerweile, ne? Und ich meine, wir haben ihm vor der Saison einen neuen Vertrag gegeben und das ist so ein bisschen under the radar gegangen, ehrlicherweise, fand ich. Vor der Saison hatte ich ihn jetzt nicht auf dem Schirm, dass er so eine Riesenrolle für uns spielen würde. Und von daher umso cooler.
Andere gute News ist Brian Flores, auch brandaktuell. Gestern Abend erst rausgekommen, dass Brian Flores bei uns in Minnesota bleiben wird. Ist jetzt quasi mehr oder weniger offiziell. Alle Head-Coaching-Positions sind gefüllt. Es sind ein paar Leute leer ausgegangen, wie auch ein Bill Belichick zum Beispiel oder Mike Vrabel, die gesagt haben wahrscheinlich, sie werden da jetzt nicht irgendwie irgendeine Position nehmen, wenn es nicht 100% passt. Aber umso erfreulicher natürlich, dass Brian Flores mindestens eine Saison weiter Defensive Coordinator bei uns bleiben wird. Richtig, richtig stark.
Hat mich so ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, da er noch nicht mal ja ein Interview bekommen hat. Aber klar, mit dem Lawsuit, den er immer noch gegen die NFL hat und auch, glaube ich, 3 Teams, habe ich gelesen, die damit involviert sind, sind dann die Teams doch vorsichtiger, als ich gedacht hätte. Aber gut, in anderen noch mehr Vikings-bezogenen Hot News sozusagen, oder was heißt News, eher Gerüchten, Hot Topics, so, wir sprechen gefühlt ja jede Woche darüber, in der wir aufnehmen, aber Kirk Cousins, es gibt konkrete Zahlen, Johnny,
das ganz Gerücht. Kurz, vorher noch die News mit Kevin O'Connell.
Ach so, ja, können wir auch vorziehen an der Stelle, klar, genau. Darren Wolfson hat gesagt oder glaubt, wir sind so happy mit Kevin O'Connell, das können wir beide unterstreichen. Von uns darf das, glaube ich, da lehne ich mich mal aus dem Fenster und spreche mal für dich direkt mit. Von uns darf das gerne weitergehen, aber er hat jetzt 2 Jahre seines 4-Jahres-Deals um und vor der Saison gibt es Gerüchte, dass wir ihn schon vorzeitig nochmal verlängern. Was glaubst du
genau, daran? Aktuell eben noch Gerüchte. Hintergrund, glaube ich, so ein bisschen ist so durchgesickert, weil viele Headcoaches, die jetzt unterschrieben haben, haben 5- bis 6-Jahresverträge bekommen. Das heißt, damals mit Kevin O'Connell hat man sich auf 4 Jahre erstmal geeinigt. Und ich glaube, die Richtung ist die richtige. Er ist ein junger Headcoach, das wissen wir alle. Er macht mal seine Fehler, aber ich glaube, so wie das gesamte Team sehr jung und wenn er da dann quasi eine Entwicklung vorzeigen kann, und meiner Meinung nach hat er die in den letzten 2 Jahren gezeigt, dass er ein super Headcoach sein kann und vor allem auch von der Kultur her punktet, ne? Also ich glaube, das ist so einer seiner Stärken, dass er eben so ein, wie so ein Jürgen Klopp, würde ich mal sagen, in der NFL ist. der geschätzt wird im Lockerroom, und das war ja vorher auch das Problem, in Anführungsstrichen, mit Mike Zimmer. Von daher glaube ich, ja, ist es schon so ein bisschen bezeichnend, ja.
Ja, und ich finde, er hat halt auch richtig gute Arbeit gezeigt. Er ist ja so ein bisschen mehr für die Offense zuständig als eben auch Offensive Playcaller. Und die ersten Spiele, die wir gesehen haben, waren ja auch, also haben wir unglückliche Ergebnisse vielleicht an der einen oder anderen Stelle erzielt, aber die Offense hat ja eine gute Leistung gebracht. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich weiß nicht, ob man ihn so früh verlängern muss jetzt, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er in Minnesota bleibt, langfristig.
Ja, jetzt hast du schon zu Kirk Cousins eingeleitet.
Bisschen vorschnell, ne?
Bisschen vorschnell, hast du den Kevin O'Connell hier mal gut links liegen lassen. Aber vielleicht auch das nochmal, in welche Richtung heute die Folge gehen soll. Wir wollen über die Free Agency Part 1 sprechen. Das heißt, einmal über unsere Spieler so ein bisschen drüber schauen, wer wird Free Agent, welche Vertragsverlängerungen stehen an. Wir haben es in der letzten Folge mal angeklungen, aber haben doch gemerkt, dass es schon ein bisschen tiefergehend und auch ein bisschen mehr, was man da analysieren muss. Und in Part 2 gucken wir uns dann an, welche potenziellen Free Agents bei uns in Frage kommen könnten eigentlich als Verstärkung, als Verbesserung des Kaders. Aber heute wollen wir es erstmal auf uns beziehen. Und du hast es schon gesagt, Kirk Cousins, gibt es heiße Gerüchte, dass er in Minnesota bleiben möchte. Und zwar sind da jetzt Zahlen durchgesickert, 90 Millionen 2 Jahre. Also 45 pro Jahr. Erstmal, was hältst du von der Zahl, bevor ich dann mal zu unseren Hörer-News komme dazu oder Hörer-Messages?
Ja, ich glaube, das muss man erstmal verdauen, ne? Also das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir erwartet hatten. Ich ehrlicherweise hatte erwartet, dass er aufgrund seiner Verletzung auch so ein bisschen weniger einen Markt bekommt in dieser Free Agency und deshalb ein bisschen günstiger zu haben ist, sage ich mal. Das ist mit 45 Millionen pro Jahr on average definitiv nicht der Fall. Also ich finde, wir könnten da gut mal den allseits bekannten Hometown-Discount bekommen. Man weiß ja, dass er sich wohlfühlt bei den Vikings, aber eben auch in Minnesota hat er sich ein schönes Häuschen gekauft. Also so ein bisschen Discount, Kirk, brauchen wir da von dir, glaube ich, damit das klappt. Und vor allen Dingen auch, das muss man ja auch immer sagen, wenn wir ihn für 45 Millionen pro Jahr verlängern würden, dann ist halt relativ wenig Raum, andere Leute wie zum Beispiel ein Derisor einen größeren Vertrag zu geben, einem Justin Jefferson. Das hat natürlich dann aber auch Implikationen auf einen Danielle Hunter, auf eine Verlängerung. Das sind alles so Szenarien, die dann natürlich schon mal unrealistischer werden.
Absolut, und so seht ihr es auch da draußen, weil ich glaube, außer Burn Your Freedom, der nur ein einfaches Ja geschrieben hat, dass es passt, sag ich jetzt mal, von den Zahlen, dass er dafür auch verlängern würde, waren alle eigentlich der Meinung, dass das zu teuer ist. Genau auch mit den Begründungen, die du gerade angesprochen hast, Freddy. Zum Beispiel Kamenik Daniel, mir wäre das zu viel bei den ausstehenden Verlängerungen mit JJ, Derisor und eventuell Hunter. Und auch South sagt, ich hoffe, er sieht ein, dass es aktuell zu viel ist, auch wenn er bis zur Verletzung bockstark war. Das muss man durchaus sagen. Es ist so ein bisschen natürlich diese Ungewissheit, die man dann hat, wenn man einen Rookie jetzt nimmt, aber oder auch mit zum Beispiel mit einem Jaren Hall geht. Das hat auch nochmal eins Basti 7 ja gefragt, dass wir da nochmal drauf eingehen sollten. Machen wir gleich, aber ich meine mal so, ich glaube, ich halte es mehr und mehr realistisch, dass wir im Draft einen Rookie-Quarterback nehmen, weil wir an 11 eigentlich eine super Position haben, auch vielleicht, um nach vorne zu kommen. Aber man liest auch, dass es dann schon auch eine Lösung sein muss, mit der alle happy sind und jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen, weil sie sagen, sie kommen an Nummer 7, 8 hochgetradet und kriegen irgendwie Nummer 4 Quarterback. Es hält auch ein bisschen davon ab, welche sind da noch verfügbar und welche Targets hat man. Wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie, ich sage jetzt mal, einen McDaniel oder wie er heißt von... Nee, ich glaube, wie heißt er? McCarthy, glaube ich, JJ McCarthy von den Michigan Wolverines. Und man mag den besonders und der ist aber dann vielleicht noch da, eben an 11 oder vielleicht an 8. Dann springt man hoch. Wenn aber vielleicht die Top 3, 4 Picks weg sind, dann hat das auch so ein bisschen Implikationen auf Kirk. Die Krux ist natürlich, dass man bis zum Draft wahrscheinlich schon eine Lösung gefunden haben muss, ne?
absolut. Und also ich meine, unser Lieblingsszenario wäre ja, dass wir ihn oder dass wir dann einen neuen Quarterback hinter Kirk Cousins lernen lassen können, vielleicht so ein bisschen dem Packers Blueprint da folgen, wie die es immer gemacht haben. Sodass selbst wenn wir jetzt einen sehr, sehr guten Quarterback oder vermeintlich sehr, sehr guten Prospect in der Draft draften, dass der nicht sofort ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern so ein bisschen hinter Kirk Cousins lernen kann. Und das muss man aber sagen, für den Preis ist das schon, ist es einfach, oder das ist zu viel einfach. Und klar, ich verstehe auch, wo Kirk Cousins herkommt. Der hat, wie gesagt, ihr habt es gesagt, bis zu seiner Verlängerung, bis zu seiner Verletzung hat er eine super starke Saison gespielt. Meiner Meinung nach die stärkste, die er je gespielt hat in der NFL. Und das ist natürlich auch so der Deal, den andere Quarterbacks so bekommen haben. Und da sehe ich zum Beispiel dann einen Kirk Cousins auch besser als einen Daniel Jones, der ja ähnliche Zahlen bekommen hat.
Ja gut, also über Daniel Jones, glaube ich, müssen wir wenig diskutieren. Also zumindest, wenn man jetzt die letzte Saison sich anschaut, da würde ich Kirk Cousins ja schon deutlich drüber heben. Aber ja, es ist natürlich schwierig mit den Zahlen. Ist so ein bisschen sehr inflationär ja auch, wie die Salaries da steigen. Das heißt, 35 Millionen, die er jetzt bekommt, quasi on average, die sind halt in Anführungsstrichen halt nicht mehr so viel wert im Verhältnis mit den anderen Quarterbacks. Finde ich trotzdem schwierig. Ich fänd halt cool von ihm, wenn er so ein bisschen Dirk Nowitzki-Style sagt, er verzichtet da nochmal auf 10 Millionen und weiß, was er hat und versucht 2 Jahre, weil er gesagt hat, ihm geht es jetzt um Gewinnen. Und dann, wenn er 90 Millionen fordert und man dafür dann aber zum Beispiel einen Hunter nicht verlängern kann, dann ist es ein bisschen konträr. Ich bin gespannt. Was hältst du denn von Jaren Hall, wenn wir jetzt so ihn nochmal so ein bisschen bewerten? Oder wie siehst du seine Zukunft gerade, weil man mit ihm ja nicht mehr wirklich, ja, plant vielleicht, wenn man sagt, man wird einen Quarterback draften in Runde 1?
Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube schon, dass man, und das haben wir ja auch in der Saison gesagt, als dann immer mal wieder die Frage war, ob er spielen wird oder nicht oder ob er starten wird. Ich finde schon, dass man ihm auch nochmal eine Chance geben muss und er einfach mehr Zeit braucht. Ich meine, er war ist ein 5-Runden-Pick. Von dem kannst du einfach auch nicht erwarten, dass der jetzt in seiner allerersten Saison direkt beweist, dass er sozusagen der Franchise-Quarterback sein wird. Der braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Und das ist ja auch genau das. Also wir reden darüber, dass wir einen First-Round-Prospect nehmen würden, gerne, und dem aber die Zeit geben würden, vielleicht erstmal eine Saison hinter jemandem Erfahrenes wie Kirk Cousins zu lernen. Und dann muss man ja besonders einem 5-Runden-Pick diese Zeit auch mal einräumen. Von daher, also ich schreibe ihn auf keinen Fall ab. Ich glaube aber auch, dass es natürlich schon Anzeichen gibt, früh, was er für Veranlagungen hat, sage ich mal, und wo er einfach wahrscheinlich seine Karriere über relativ limitiert sein wird. Und das eine ist, glaube ich, sozusagen den Speed der NFL, ihm da Zeit zu geben, anzukommen, sich weiterzuentwickeln, seine Reads zu machen, durch seine Progressions zu gehen. Das sind alles Sachen, die coachable sind. Er hat zum Beispiel auch eine gute Scrambling-Ability, eine gute Arm-Strength. Das sind Sachen, die du mitbringen musst, meiner Meinung nach, und das tut er. Von daher, ich sehe schon die Chance, dass man ihm da, wenn man ihm Zeit gibt, dass man ihm dann auch später nochmal eine Chance gibt. Trotzdem ist es einfach eine gute Möglichkeit. Du hast es gesagt, wir picken an 11. Wir können uns vielleicht nochmal 2, 3 Spots nach vorne bewegen. Und dann ist diese Quarterback-Klasse einfach von meinem Verständnis so, das, was man so liest, einfach deutlich besser als all das, was wir so die letzten Jahre gesehen haben. Und die Chance sollten wir meiner Meinung nach dann auch wahrnehmen.
Absolut. Vor allem, wenn man, wie gesagt, vielleicht dann am Ende doch nicht mit Kirk Cousins verlängert. Jetzt eine ganze Saison mit ihm einzugehen, mit Jaren Hall. Ich glaube, es zeigt dann schon auch, also gerade auch die Brian Flores-Meldung oder auch Kevin O'Connell-Verlängerung, dass wir da schon weiter an der Zukunft arbeiten, das Jahr. Aber auch ein Brian Flores, glaube ich, nicht sagt, er bleibt mindestens ja ein Jahr nochmal. wenn er sagt, er macht da weiter Rebuild. Crazy hat es ja auch mal gesagt, es geht darum, aus dem Competitive Rebuild jetzt ein Competitive zu machen und nicht mehr das Rebuild im Namen zu haben von der Strategie. Es bleibt spannend, mein Gott, heute irgendwie so ein bisschen der Wurm drin hier, sprachlich, wenn man nicht mehr so jeden Tag aufnimmt, ne?
Aber ist mir auch schon aufgefallen bei mir, also wir müssen da wieder reinkommen, Johnny, vielleicht schnacken wir einfach als Warm-up dann immer eine Stunde vorher schon.
Ja. bevor wir jetzt nochmal auf unsere Free-Agent-Liste gucken und da so ein bisschen tiefer eingehen, das machen wir aber dann, es sind natürlich einige Namen, dann relativ kurz und knackig pro Name, einmal kurz nochmal der Unterschied. Was ist denn eigentlich ein Free Agent? Weil da gibt es ja nochmal eine Unterscheidung zwischen Restricted und Unrestricted.
Genau, ich habe mir das mal angeguckt, weil das ja oft gar nicht so übersichtlich ist, was da die Unterschiede sind. Und es gibt ja verschiedene Sachen. Wir sind das letztes Jahr auch mal durchgegangen mit so Franchise-Tags und die ganze Tag-Geschichte. Dieses Mal eben mal so ein bisschen Education zu Unrestricted und Restricted und wo die Unterschiede sind. Also ein Unrestricted Free Agent ist ein Spieler, der schon 4 Jahre oder 4 Saisons gespielt hat und wo der Vertrag dann einfach ausgelaufen ist. Und der hat eben die Möglichkeit, mit jedem Team beliebig zu verhandeln für einen neuen Vertrag und auch Interesse von jedem Team sozusagen anzunehmen, sag ich mal. Ein Restricted Free Agent darf am Ende des Tages auch mit jedem verhandeln und auch von jedem gesigned werden. Aber der Unterschied ist eben, dass der nur 3 Jahre bisher gespielt haben muss und dass das Team, bei dem er zuletzt gespielt hat, die Möglichkeit hat, einen sogenannten Tender zu nutzen, indem man dann eine Offer countern kann. Also sagen wir einfach mal, nehmen wir mal einen unser Restricted Free Agent. Sagen wir mal einen Cam Akers. Chargers wollen den haben und bieten dem, 2 Millionen pro Jahr on average an für 3 Jahre. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, mit diesem Tender zu sagen, ja, wir matchen den Deal oder bieten sogar ein bisschen mehr, sodass er eben dann bei uns bleibt. Das ist eben der Hauptunterschied. Und sobald ein Team diese Tender auch zurücknehmen und dann wird der oder gar nicht erst ausgeben sozusagen und dann wird der Spieler eben ein Unrestricted Free Agent.
Ja, das hat mir schon mal geholfen, weil das war immer so ein bisschen, ja, nicht ganz einleuchtend, wenn man das quasi immer nur so in den News liest. Oder ist vielleicht für die Amis dann, die das täglich haben, so ein bisschen verständlicher. Aber hilft auf jeden Fall jetzt auch für die Diskussion oder die Punkte, die wir jetzt bei den Spielern ansprechen. Erstmal allgemein zum Cap Space. Aktuell haben wir 24,6 Millionen laut Over the Cap. Das ist der 15-beste Wert, wenn man so will. Also eigentlich übersetzt Mittelmaß. Aber schon deutlich besser als die letzten Jahre. Die Commanders haben den meisten Cap Space aktuell, 73 Millionen. Und die Saints sind so ein bisschen in der Hölle, in der wir auch mal waren. Mit -83 Millionen. Also schon eine Hausnummer, ne?
Ganz so schlimm war es bei uns, glaube ich, Gott sei Dank noch nie. Aber das kommt eben auch von den komischen wirtschaftlichen Deals, die die Saints da über Jahre machen.
Mal geht's auf, mal nicht, ne?
Ja, da bin ich sehr gespannt, wie die überhaupt planen, davon runterzukommen. Und ich sag mal so, der Kader ist ja jetzt auch nicht allererste Sahne.
Das sind deren Baustellen zum Glück, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ansonsten in der NFC North sind wir eigentlich auch ja eher an Nummer 3 aktuell. Die Lions, ist so ein bisschen überraschend vielleicht, wenn man sich so den Kader anschaut, sind Nummer 6 mit 58 Millionen. Also das ist schon ordentlich, da kann man ordentlich Player verpflichten, gerade wenn man vielleicht nochmal einen Run auf den Super Bowl machen möchte und sich vielleicht hier und da, wie das vielleicht die Ravens gemacht haben oder eben auch Teams wie die Dolphins, vielleicht nicht teure Spieler in Anführungsstrichen dazu holen. Die Bears Nummer 8 mit 46,8 Millionen und dann die Packers, das ist so ein bisschen, finde ich gut, dass die nicht so viel Flexibilität haben. Die haben nämlich nur 2,8 Millionen Cap Space. Aber ich glaube, mit 24,6 kann man schon einiges anfangen, oder?
Ja, da kann man auf jeden Fall was anfangen und das ist auch besser als die letzten Jahre, aber wenn wir jetzt gleich drauf gucken, dann haben wir natürlich auch ganz schöne Hausnummern an Spieler, die wir da verpflichten wollen. Und ja, also ein Christian Darrisaw will sicherlich einer der besten Left Tackle werden und bestbezahltesten. Justin Jefferson will generell der bestbezahlteste Non-Quarterback werden. Also ich sag mal so, das Geld können wir auch sehr, sehr gut gebrauchen, glaube ich. Vielleicht noch mal einmal ganz schnell um die Lions-Zahl oder Cap-Space da 58 Millionen so ein bisschen einzuordnen. Das kommt natürlich auch daher, dass die ein sehr, sehr junges Team haben und sehr, sehr viel über die Draft gemacht haben. Und da zeigt sich dann eben auch, wie wichtig so eine Draft ist. Wir haben es so ein bisschen belächelt dieses Jahr. Jahmyr Gibbs, braucht man wirklich noch einen Running Back? So wirklich 1A und 1B, sage ich mal, oder eigentlich zweimal 1A. Und es zahlt sich aber eben aus und besonders so ein Jahmyr Gibbs bekommt jetzt eben nicht seine 8, 9, 10 Millionen guaranteed, sondern ist halt im Rookie-Deal. Und so kommt das dann eben zustande, dass die Lions noch, genau wie die Packers eigentlich ja auch, relativ viel Cap-Space haben. Aber dann lass uns doch mal einmal durchgehen. Starten wir mal mit unseren Unrestricted Free Agents. Wir haben uns so ein bisschen gedacht, wir geben mal direkt eine Einschätzung dazu, wie aus unserer Sicht, ob wir die Leute gerne oder den jeweiligen Unrestricted Free Agent gerne halten würden oder ob wir vielleicht auch damit leben könnten, den gehen zu lassen. Und dann, glaube ich, gibt es auch ein paar Namen, über die wir mal diskutieren müssen, was da die beste Variante wäre. So einer wäre direkt KJ Osborne, oder? Das ist jemand, finde ich, da hängt es extrem davon ab, finde ich, von dem zweiten Namen beim, oder den zweiten großen Wide Receiver Namen, Brandon Powell. Also einen von beiden würde ich eigentlich gerne halten. Man hat bei Brandon Powell gesehen, dass er auch eine zunehmend größere Rolle spielt für uns. Über Osborne brauche ich, glaube ich, wenig sagen. Ist so einer, so ein bisschen, ja, einer unserer Lieblingsspieler auch und so ein bisschen Fan-Favorite und hat natürlich auch eine starke Entwicklung genommen, aber im letzten Jahr nicht so stark wie angenommen, eben aber auch, weil Jordan Addison eine starke Rookie-Saison gespielt hat. Wie siehst du das?
Ja, wenn man da auch wieder PFF sich so ein bisschen anschaut, dann ist er tatsächlich letzte Saison eben nicht so gut gewesen, wie man vielleicht gehofft hat. Er hatte nur 73 Targets, was der 57. Wert ist unter Wide Receivern. 48 Receptions, auch nur 53, bester Wert. Und gerade mal so über 500 Yards und 3 Touchdowns. Auch von der Grade her eben eine Overall PFF-Grade von 53,9. Das ist alles andere als gut. Ist mal so, sag ich mal, so eine 3-, würde ich mal übersetzen. und Brandon Powell tatsächlich, der hat jetzt auch gar nicht so viele Targets oder Receptions bekommen. Aber der von der Grade her deutlich besser und vor allem gerade wie man ihn eingesetzt hat, hat der natürlich auch nochmal, sagen wir mal so, ein anderes Element reingebracht und war meiner Meinung nach ein zuverlässiger Receiver. Und vor allem auch, wenn man natürlich auf den Vertrag schaut, ne? Also gerade hat er so ein Average Salary von 1 Million überhaupt gerade mal, der KJ Osborne. Und wenn er zum Beispiel 7,5 Millionen on Average verdienen soll, laut SpotTrack als Market Value, das ist in so Sphären wie Alan Lazar, McCole Hartman, Paris Campbell, Robbie Anderson, dann ist es okay, aber ich finde, da muss man auf jeden Fall schon das Ganze drücken, wenn man ihn halten möchte.
Definitiv. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wen von beiden würdest du lieber halten?
Ich glaube schon Osborne trotzdem. Also wenn ich irgendwie da einen günstigeren Deal eintüten kann, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Osborne eher jemand ist, der eine ganze Saison lang mitziehen kann. Ich glaube, Paul ist vielleicht eher dann so das Schweizer Taschenmesser, das man für mehrere Sachen einsetzen kann. Aber den müsste ich dann doch nochmal die ganze Saison quasi sehen und dann auch nochmal brauche ich mehr Snaps von ihm, dass ich ihn nochmal bewerten kann. Außer wir können ihn zum Beispiel für 1 Million sign und KJ Osborne will 5 beispielsweise, dann würde ich Osborne ziehen lassen.
Ja, ich bin bei dir. Ich würde, glaube ich, auch gerne Osborne halten, alleine, weil wir bei ihm so ein bisschen wissen, was wir auch in der Vergangenheit schon gesehen haben. Und wenn er da anknüpfen kann wieder, dann bekommt man da schon einiges für sein Geld, glaube ich. Über die anderen Namen brauchen wir nicht, oder über den nächsten Namen brauchen wir nicht zu diskutieren, ob wir ihn halten wollen. Daniil Hunter ist klar, den wollen wir natürlich halten. Da kommen wir später nochmals drauf zu sprechen. Ich habe so das ein oder andere Szenario vorbereitet und genau, da gehen wir später nochmal drauf ein. Kirk Cousins haben wir auch schon lange und breit drüber gesprochen. Ich glaube, dass wir ihn gerne halten würden, ist klar, aber eben nicht zu diesen 45 Millionen Average pro Jahr. Und auch ein Dalton Reisner hat eine sehr gute Figur gemacht, oder? Als er dann reingekommen ist.
Ja, vor allem war der natürlich auch günstig. Also wir haben den für 1,25 Millionen Base Salary gesigned und eben noch einen kleinen Mini-Bonus sozusagen, hat dann 2,6 Cap-Hit gehabt. Also der mit quasi, wenn man sich den ganzen Vertrag anschaut, ein Jahr 3 Millionen, das ist schon okay. Und wenn ist so in solchen Sphären man dann ihn vielleicht verlängern kann auf 2 Jahre oder so. Bei ihm muss man natürlich auch sehen, er ist 28, schon noch relativ jung als Guard und ist auch, könnte auch gut die O-Line punktuell verstärken weiterhin. Wenn man da sich mit ihm auf den Deal einigen kann, dann bin ich da zuversichtlich. Und ich glaube, er ist auch so ein Typ, der fand Minnesota cool, seine Frau fühlt sich wohl. Also ich glaube, der ist dann nicht so jemand, der dann sagt, ah, ich verdiene irgendwo 500.000 mehr und gehe dann irgendwie nach New York oder so.
Ja, also sehe ich auch nicht. Vor allen Dingen so, wie er sich äußert in den Interviews, du hast es gesagt, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da zusammenkommen. Der nächste Name, Marcus Davenport, auch da brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich, aber aus einem anderen Grund. Der ist genau das Gegenteil. Der war richtig teuer, hat einfach mal 13 Millionen Average pro Jahr verdient, dafür, dass wir ihn eigentlich nicht gesehen haben.
Ja, die letzte Folge hat es ja eigentlich perfekt zusammengefasst. Das war unser Flop der Saison so ein bisschen. Der hatte 1 Solo-Tackle, 5 Assists, 2 Sacks. War ich sogar überrascht, dass er die hat. Aber eben eine 55,4 Grade. Generell 40 Snaps nur, 77 Pass-Rush-Snaps. Auch da bin ich sogar positiv überrascht, in Anführungsstrichen, wenn ich das hier lese. Aber für die Zahlen natürlich, also wenn man sich den Vertrag anschaut, 13 Millionen für ein Jahr, 8,5 Signing-Bonus, Average Salary 13, also man hat auch ja immer gegen Ende der Saison so ein bisschen das Gefühl, der hat keine Lust mehr, der will gar nicht, der hätte gekonnt so, wenn er richtig Bock gehabt hätte und wenn er gesagt hätte, hey, die Vikings Super Bowl Run oder was, dann wäre er ready gewesen, angeblich, das waren zumindest Gerüchte, die man da gelesen hat, aber das ist schon für einen ehemaligen First-Round-Pick von 2018, der auch erst 27 ist, schon mau und ich glaube, den werden wir nicht mehr sehen.
Ich hoffe nicht, nee. Also das ist auch jemand, selbst wenn wir den richtig günstig jetzt behalten könnten, würde ich den nicht haben wollen, weil ich finde, das sagt auch viel über die Mentalität aus. Und so jemand brauchst du einfach auch nicht im Lockerroom.
Ja, absolut.
Wen du in deinem Lockerroom brauchst, ist jemand wie Jordan Hicks, der eine überragende Saison gespielt hat, der dann natürlich auch leider mit Verletzungen zu kämpfen hatte, nur 13 von 17 Spielen gemacht hat, trotzdem über 100 Tackles combined, einen Sack und sehr, sehr viele Tackles for Loss. Generell einer unserer wichtigsten Spieler in der Defense, der ja auch die Defense called. Wenn wir ihn verlängern können, dann glaube ich, wäre das schon mal nicht schlecht, um ein Gerüst da drumherum mitzubauen.
Absolut, also ich glaube, der ist einfach ein wichtiger Spieler für die Defense. Ist auch jemand, der erfahren ist. Aktuell hat er ja einen 2-Jahres-Vertrag gehabt, dann für 10 Millionen, also Average 5 Millionen pro Jahr. Vor allem das erste Jahr war sehr, sehr günstig. Ich kann mir gut vorstellen, dass der halt, vielleicht für so das gleiche, ähnliche nochmal so unterschreibt. Der ist ja auch schon 32, das heißt, der wird jetzt auch keinen super langfristigen Vertrag irgendwo anders bekommen. Aber das wäre jemand auch, könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt so Teams wie die Eagles oder die Cowboys sich nochmal punktuell verbessern wollen. Da gab es ja auch schon mal Gerüchte, dass dann so ein Hicks da in Gesprächen ist. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass der vielleicht dann doch auch zu teuer sein könnte. Je nachdem auch, was Brian Flores natürlich plant, wenn er sagt, er hat da ein paar gute Talente in der im Draft oder sieht jetzt auch welche, so wie im Brian Asamoah zum Beispiel, dass die jetzt in ihrem zweiten und dritten Jahr, so Rookies von früher, nach vorne kommen und so ein bisschen mehr nach oben drängen quasi, dass dann Higgs doch unterm Cap-Radar so ein bisschen leidet.
Ja, und ich meine, Ivan Pace, wir haben drüber gesprochen, für uns so ein bisschen der Rookie der Saison, hat natürlich eine sehr, sehr starke Figur gemacht und ist die Frage, er hat ihn ersetzt als Playcaller der Defense dann schon. Wie du sagst, wenn man daneben noch jemanden Talentiertes findet vielleicht, überlegt man da nochmal. Ich glaube, dass ein Jordan Hicks auch jemand ist, der extrem wichtig ist für ein Locker-Room und eben auch mit seiner Erfahrung, hat ja auch lange in Arizona gespielt und hat auch schon verschiedene Defensive Schemes gespielt, ist, glaube ich, jemand, der uns trotzdem noch weiterbringen kann. Da sehe ich eher die Gefahr tatsächlich aufgrund seines Alters, dass er vielleicht auch selber nochmal Lust hat, zu einem Contender zu gehen, wenn zum Beispiel die Cowboys oder Eagles nochmal anfragen würden.
Ja, stimmt.
Kommen wir zum nächsten, DJ Wonnum. Und das ist jemand meiner Meinung nach, den wir unbedingt halten müssen. Selbst wenn wir einen Danielle Hunter verlängern, haben wir gesehen, wie dünn wir zeitweise auch aufgestellt sind in der D-Line. Besonders so auf der Defensive-End-Position. Um da Druck zu generieren auf den gegnerischen Quarterback. Und der hat seine Sache richtig, richtig gut gemacht, eben viel Spielzeit auch bekommen, weil ein Davenport dann raus war.
Ja, und der auch immer so ein bisschen in den letzten Jahren unterm Radar geflogen ist. Der hat auch nur einen 4-Jahres-Vertrag zu 4 Millionen bei uns damals unterschrieben. Also gerade jetzt die letzte Saison hat er am meisten verdient. Mit knapp 2,7 Millionen Base Salary und natürlich dann auch noch diversen Boni. Aber ich glaube auch, also ich hoffe, man kann sich da auf einen guten Deal einigen. Der ist auch erst 26, 3 Jahre Erfahrung. Wenn der natürlich jetzt sagt, er kriegt woanders deutlich mehr, könnte ich mir vorstellen, dass da auch wieder so ein bisschen, so blöd klingt die Verletzung, da so ein bisschen unsere Karten spielt, weil er natürlich auch erstmal noch verletzt sein wird. Er hat ja auch eine schlimme Verletzung gehabt dann Ende der Saison. Hoffe ich, dass der gesund zurückkommt und dass der vielleicht dann sagt, okay, gut, mit Brian Flores funktioniert super. Ich habe ihm einiges zu verdanken. Ich bleibe doch noch mal ein paar Jährchen in Minnesota. Aber so ist ja oft leider nicht, wie die Amis denken.
Leider nicht. Nee. Was man nochmal sagen muss, also ich war, ich wusste, dass er eine richtig, richtig gute Saison gespielt hat, aber 8-6, das ist schon stark. Gut, dann wechseln wir nochmal die Seite und kommen so ein bisschen zu unserer O-Line und da eher den Backups, Austin Schlotman. Und ein David Quessenberry, würde ich jetzt mal beide, sind für mich beide relativ ähnlich, glaube ich. Habe ich keine große Meinung zu, ehrlicherweise. Also für Depth okay, ich würde vielleicht sogar eher tendieren, einen Schlotman zu behalten, bisschen mehr Positionsflexibilität, aber...
Ja, ich glaube auch, also man braucht die Tiefe, man muss dann natürlich auch gucken, wen gibt es da sonst noch. Ich meine, so ein Dalton Reisner auf Guard zum Beispiel, der war eigentlich ein Glücksgriff, dass der dann zur Verfügung stand, hat man nicht immer. Das heißt, wenn man da natürlich auch guckt, wir haben auch immer mit Verletzungen zu kämpfen bei uns in der Line. Und man kennt die Leute kennen das System. Da ist vielleicht auch so ein bisschen die Kommunikation da mit Kirk, wenn es Kirk dann sein würde als Quarterback. Aber deswegen, das muss man natürlich schauen, wen man sonst noch kriegen würde. Beim nächsten Namen, glaube ich, wird es ein bisschen deutlicher. Da, glaube ich, haben wir dann eher eine Meinung zu Josh Dobbs.
Ja, gut angefangen und noch stärker nachgelassen. Ich sehe für ihn keine Zukunft in Minnesota, wenn ich ganz ehrlich bin. Man hat einfach relativ schnell dann auch sein Ceiling gesehen und ich bin mir relativ sicher, dass wir einen Quarterback nehmen in dieser Draft und dann gemeinsam mit einem Jaren Hall brauchst du dann nicht noch jemanden, der eine Backup-Rolle erstmal haben würde.
Genau, und ich glaube, er wird dann auch, das ist auch, glaube ich, so die Rolle von einem Josh Dobbs, so ein Edel-Backup. Jetzt vielleicht nicht so wie so ein Minshew oder wie auch ein Taylor Heinicke, vielleicht, weil man die Ja, ich will gar nicht sagen, die sind besser, aber die sind halt vielleicht so in der Sphäre oder auch in Jacoby Brissett, das sind ja immer so die drei Namen, die so genannt werden.
Als die sind Top, zumindest beständiger.
Ja, genau, das würde ich auch sagen. Also ein Heinicke hat auch manchmal so Dinger drin, wo man sich an den Kopf fasst, aber ich glaube, wenn man sich da so den Namen anschaut, er ist ja auch erst 29, Josh Dobbs. Ich glaube schon, dass seine NFL-Reise noch nicht zu Ende ist, aber ich glaube, da haben wir unseren Kader schon tief genug auf Quarterback, denke ich, wenn wir da jemanden nehmen. Aber es hängt natürlich auch davon ab, wenn wir jetzt einen Kirk Cousins nicht verlängern würden und einen Rookie-Quarterback nehmen und Jaren Hall, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass der irgendwie einen günstigen Einjahresvertrag bekommt. Ist auch nicht, zumindest nicht auszuschließen.
Nee, aber also ich hoffe es an dieser Stelle nicht, weil das würde bedeuten eben, dass man Kirk Cousins nicht gehalten hat und dass man sich in der Draft jetzt auch nicht jemanden geholt hat, wo man sagt, da hat man sehr, sehr großes Vertrauen drauf, dass der direkt uns weiterbringt. Lass uns mal die nächsten ein bisschen schneller durchgehen. Ich glaube, das sind alles Kollegen, wo man sich nicht ganz, oder wo ich mir zumindest nicht ganz sicher bin. Aber vielleicht hast du eine andere Einschätzung. Olli Udo, Greg Joseph, Troy Dye und Jonathan Bullard.
Also Bullard finde ich, der hat schon immer so seine Momente gehabt, aber war dann halt schon sehr, ja, sehr begrenzt. Olli Udo halte ich wenig von, aber der muss halt immer spielen und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall auch im Draft so ein bisschen eine Lösung finden, eine langfristige vor allem, weil es kann nicht sein, dass jemand, wo man ganz klar weiß, das ist eine der Schwachstellen, dass der immer wieder Spielzeit bekommen muss, so muss man es ja eigentlich sagen. Also ich glaube nicht, dass der freiwillig gespielt hat. Greg Joseph finde ich spannend eigentlich hier als Namen, weil hatte ich so gar nicht auf dem Zettel. Da muss man auch immer schauen. Natürlich findet man eine bessere Lösung auf dem Markt. Und eigentlich letzte Saison war er mal ausnahmsweise nicht so das Problem. Und ich finde, beim Kicker ist es oftmals so ein bisschen so eine Saisonsache. Also manchmal kann das von hier auf jetzt kann es sich komplett ändern. Und man sieht es jetzt auch bei den Rookie-Kickern, die so in der NFL sind. Bei den Niners zum Beispiel, da hat er auch ein entscheidendes Field Goal liegen lassen, der Niners-Kicker. Oder gerade auch natürlich Green Bay, also der Rookie-Kicker. Da ist Matt LaFleur überhaupt nicht happy mit. Da bin ich dann eher so ein Fan von Veteran-Lösungen, wenn. Aber das muss dann auch passen. Und da finde ich Greg Joseph jetzt gar nicht mal so schlecht. Also.
Nee, bin ich dabei und muss man sich, glaube ich, einfach angucken, wie sich das entwickelt. Aber bei Kicker ist ja auch immer eine Geschichte, da kannst du auch gut nochmal aktiv werden unterhalb der Saison. Ich finde einen Troy Dye eigentlich ganz spannend noch. Wenn man den günstig halten könnte, wäre ich da ein Fan von. Wen ich unbedingt halten wollen würde, der spät in der Saison zu uns gestoßen ist und von dem wir zugegebenermaßen gar nicht mehr so viel gesehen haben, ist ein Anthony Barr. Aber den hätte ich einfach gerne für die Storyline schon da. Ich glaube auch, dass er für den Lockerroom wichtig ist, gerade eine relativ junge Verteidigung, gerade so auf der Linebacker-Position. Ich glaube, der kann da quasi so ein wie so ein Coach eigentlich, so ein spielender Coach sein, auch wenn wir ihn vielleicht gar nicht so viel auf dem Feld sehen.
Ja, der hat für uns auch nur eine Handvoll Snaps gespielt dann am Ende des Tages, aber ist dann schon hilfreich gewesen, wie du sagst, weil man den einfach reinwerfen kann und da weiß man, was man hat. Also von daher, ich glaube, der wird jetzt auch keinen riesigen Vertrag bekommen. Ist auch jemand, den ich auf jeden Fall weiterhin in Minnesota sehen möchte. Johnny Mundt, der Tight End, ja, finde ich so ergänzend, war okay, aber ich glaube damit, gerade mit so einem Josh Oliver zum Beispiel, wenn man den eher, sag ich mal, als mehr Backup von Hockenson ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ich glaube, vielleicht wird man da sogar auch im Draft aktiv, weil man sagt, TJ ist länger verletzt noch, vielleicht ein paar Wochen, dann ist jetzt nicht ein Johnny Mundt, glaube ich, die Antwort mit Nick Muse.
Nee, also können wir drüber gehen, bin ich bei dir. Brandon Powell haben wir eben besprochen. Wenn er günstig zu haben ist, ja, sonst präferiere ich auch weiterhin Osborne. James Lynch, auch so ein Kandidat, wo ich nicht wirklich eine Meinung zu habe. War viel verletzt leider, hat, glaube ich, ein gutes Upside, aber einfach das nicht aufgrund von Verletzungen auch nicht wirklich zeigen können. Man hat im Training Camp sehr, sehr viele gute Sachen über ihn gehört vor der Saison. Auf der anderen Seite, ich glaube auch nicht, dass man jetzt für ihn super viel bezahlen müsste. Also zum richtigen Preis glaube ich, darf man den gerne halten und sonst können wir das auch verkraften, ihn gehen zu lassen. Gut, das waren unsere sage und schreibe 18 Unrestricted Free Agents. Jetzt kommen wir mal zu den 6 Restricted Free Agents. Auch da fangen wir mal an mit den Namen, wo ich jetzt nicht so eine starke Meinung zu habe. Das ist ein Blake Brandel, ein Kyrie's Tonga, Nick Muse und ein TJ Smith.
Ja, Nick Muse habe ich gerade schon angedeutet. Also ich glaube auf Tight End. Ich glaube, Muse und Munn sind jetzt keine schlechten Tight Ends gewesen. Also die sind dann immer mal wieder reingeworfen worden, aber mit dieser Rolle eben hinter TJ Hockenson und vor allem auch ein Josh Oliver. Ich glaube, da wird man schon auch eine Lösung finden. Gerade sowas, wenn man sich so Talente anschaut wie Sam Laporta, die da jetzt in den letzten Jahren so aufgekommen sind. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir da nochmal ergänzend was machen zu einem TJ. Kyrie's Tonga finde ich schon eigentlich war immer zuverlässig, wenn er reinkam.
Auch spannend.
Also finde ich auf jeden Fall, ein Name, den man auf jeden Fall irgendwie doch noch halten sollte, ja.
Ja, auch spannend, weil das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, einer unserer besseren Spieler gerade vor der letzten Saison und einer, der dann in der Retro-Perspektive von uns sehr, sehr gute Grades bekommen hat für die Saison, die er damals gespielt hat. In der letzten Saison jetzt deutlich abgefallen. Von dem müsste man einfach erwarten, dass er dann nochmal anknüpfen kann an die Vorsaison. Ist, glaube ich, jemand, der mit dem Scheme-Fit von Brian Flores nicht so richtig klargekommen ist. Oder mit dem Scheme. Also er passt nicht so richtig in das Scheme rein.
Dann hast du schon gesagt, wir haben schon Cam Akers angedeutet. Da bin ich wirklich mal gespannt, was wir mit ihm machen.
Ja,
ist
auch,
ja auch quasi verletzt.
Genau, auch jemand, der verletzt ist. Bitter. Sonst, glaube ich, wäre das schon ein Kandidat gewesen, wo man sich relativ weit auch aus dem Fenster gelehnt hätte, um ihn zu halten. Aber ja, ich sag mal so, ich glaube, ein Mattison, also ich würde gerne sehen, dass er einen Mattison ersetzt, ehrlicherweise.
Ja, mit einem Ty Chandler dann. Also in der Kombination, glaube ich, können wir das uns gut vorstellen. Das Einzige, da können wir auch nochmal drüber sprechen in den nächsten Folgen, aber in Alexander Mattison, wenn wir ihn cutten, dann würden wir besonders viel Geld natürlich verlieren. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, warum er auch aus Cap-Sicht, glaube ich, schon nochmal bei uns bleiben wird. Aber ich glaube auch, ein Cam Akers wird uns nicht viel kosten, wenn wir den sehr günstig signen. Dann haben wir einfach drei Running Backs, genau. Drei gute Running Backs in unserem Kader.
Ja, auch da zum richtigen Preis gerne behalten. Dann kommen wir jetzt aber nochmal zu drei großen Namen. Wir haben es noch ein bisschen angedeutet. Es gibt drei sehr, sehr große Namen, die eine Vertragsverlängerung bekommen können. Und ich hoffe auch, dass wir sie alle drei verlängern. So viel nehme ich mal vorweg. Bei Justin Jefferson, lass uns mal einsteigen. Die Gerüchte sagen aktuell 5 Jahre und über 30 Millionen. Ist so ein bisschen so ein Market-Resetting-Deal. Tyreek hat 120 Millionen für 4 Jahre bekommen. Ich erwarte fast, dass es darüber hinausgeht.
Ja, also erwarte ich auch. Können wir kurz machen eigentlich, obwohl der Name groß ist. Muss verlängert werden, haben auch viele von euch da draußen bei Instagram gesagt. Koste es, was es wolle, in Anführungsstrichen mal gesetzt. Aber ich glaube, am Ende können wir, wenn das irgendwie 35 Millionen im Jahr sind, können wir uns da nicht beklagen. Und muss man machen. Darisaw finde ich dann fast spannender, weil laut Market Value Spot Track könnte er einen Vertrag bekommen, 4 Jahre 98 Millionen, also 24,5 Millionen pro Jahr, wäre dann quasi der Nummer 2 Tackle nach Trent Williams. Fände ich aber auch fair, vor allem wenn man überlegt, wie jung er noch ist.
Ich wollte es gerade sagen, ich sehe ihn aber auch da. Also gerade, es gibt sehr, sehr starke O-Liner, gerade bei den Lions zum Beispiel, auch so ein Penel Sewell und so Leute. Aber Darisaw mit seinem Alter, mit dem, was er jetzt schon zeigt, den musst du meiner Meinung nach behalten, um da nicht die nächste Riesenbaustelle aufzumachen in der O-Line. Der letzte Kandidat, Cam Bynum, Habe ich jetzt noch keine Gerüchte zugehört, ehrlicherweise. Aber den, also auch jemand, den ich unbedingt behalten will, gerade wie wichtig er für die Defense ist. Wir haben ihn in der letzten Folge ausgezeichnet als einer der besten Defensive-Spieler dieses Jahr. Ist mittlerweile der bessere Safety sogar als Harrison Smith. Und ja, ist auch noch relativ jung, kann, glaube ich, extrem wichtig sein für dieses Team.
Ja, vor allem, wenn man überlegt, der hat auch noch seinen Rookie-Vertrag. Safety sind jetzt in Anführungsstrichen nicht so die teuerste Positionsgruppe in der Regel, sage ich jetzt mal. Aber da hoffe ich so ein bisschen, dass der gerade da mal ausnahmsweise unterm Radar fliegt und gar nicht so die Wellen hat außerhalb Minnesotas, die er bei uns eigentlich hat, oder dieses Standing, das heißt, da vielleicht gar nicht so die großen Verträge anziehen kann, um damit, dass wir ihn bei uns halten können. Lass uns mal drei Szenarien durchgehen, die hast du hier vorbereitet, finde ich besonders spannend, und so ein bisschen GM spielen, wenn wir Quasi wären.
Ja, und zwar, also erstes Szenario, Kirk Cousins halten, Justin Jefferson halten und Hunter gehen lassen. In der Annahme, dass wir nur zwei dieser drei Top-Spieler behalten können, einfach was den Cap-Space auch angeht. Und da habe ich jetzt noch nicht mal einen Darisaw mit reingenommen. Also eigentlich müsste man wahrscheinlich einen Darisaw auch noch ergänzen. Was wäre dein Lieblingsszenario? Also Kirk Cousins, Justin Jefferson halten, Hunter gehen lassen, Hunter und JJ halten und Kirk gehen lassen, oder Hunter und Kirk halten und JJ gehen lassen? Das lehne ich mich mal aus dem Fenster, ist nicht dein Lieblingsszenario.
Nee, auf keinen Fall. Also das ist für mich die letzte Option. Ich glaube realistisch, am realistischsten aus Quasis Sicht ist Kirk und JJ halten und dann am Ende Daniel Hunter gehen zu lassen. Wenn ich aber jetzt mal ganz bold sein möchte, dann liebäugel ich eher mit dem Szenario 2, dass wir Hunter und JJ halten und einen Darisaw dann von mir aus. Und dafür Kirk ziehen lassen, weil ich bin dann lieber jemand, der sagt, komm, volles Risiko jetzt mit einem richtig guten Rookie-Quarterback. Ein Jahr quasi am besten dann in die Playoffs kommen, so ein bisschen. Jetzt, ich glaube, unser Kader ist schon besser von den Erwartungen zumindest her als jetzt der Texans-Kader dieses Jahr, die es aber in die Playoffs geschafft haben direkt mit einem Rookie-Quarterback. Das wäre natürlich cool, und dann im zweiten oder dritten Jahr mit dem Rookie-Quarterback, vor allem weil er günstig ist im Vertrag, eben angreifen kann.
Ja, ein viel diskutiertes Thema. Ich schwanke immer mal wieder. Man merkt es auch gerade an meiner Antwort. Wenn Kirk so spielt, wie er vor seiner Verletzung gespielt hat, dann bin ich fast dafür, den zu bezahlen. Vielleicht nicht 45 Millionen pro Jahr. Aber bevor du dann, auch wenn es eine sehr, sehr gute Draftklasse ist, wir haben gesehen auch, was mit so einem First Overall Pick an Quarterback passieren kann bei den Panthers, dass der eben einfach nicht Bryce Young zu seinen Expectations gekommen ist, die noch nicht erfüllen konnte, diese Erwartungshaltung. Vielleicht kommt das noch, aber es ist auch, ein Quarterback in der Draft zu nehmen, ist schon auch immer risky, und du hast halt die, wir haben es oft genug gesehen, beispielsweise auch mit einem Christian Ponder oder so, du hast dann immer so ein bisschen die Gefahr, dass du, gerade wenn du jemanden in der ersten Runde holst, dass du dem natürlich auch 1, 2, 3 Jahre Zeit gibst, sich zu entwickeln, zu gucken, was macht der für Sprünge, und dann vielleicht aber auch Zeit weggeworfen hast, wenn er am Ende, wie eben ein Christian Ponder, nicht der Richtige ist. Davor habe ich immer ein bisschen Respekt. Auf der anderen Seite, um den richtig großen Sprung zu schaffen und das nächste Development einzuleiten und irgendwie mal einen tieferen Playoff-Run und dann auch über Super Bowl sprechen zu können, da brauchst du einfach den Cap-Space von so einem Quarterback, und das ist am einfachsten, wenn du einen richtig, richtig, richtig guten Rookie-Quarterback hast. Nicht umsonst steht da gerade auch ein Brock Purdy im Super Bowl. Also das ist so ein bisschen natürlich der Blueprint für Success in der NFL. Von daher schwanke ich zwischen den beiden Szenarien.
Ja, verstehe ich. Also das ist keine einfache Entscheidung, glaube ich, mit einem Rookie-Quarterback zu gehen, aber gerade wenn man natürlich sagt, man möchte eher das Wort competitive unterstreichen anstatt Rebuild. Aber ich glaube, langfristig gesehen oder auch mittelfristig hat man damit einfach die beste Chance. Deswegen würde ich Also gerade wenn wir die Diskussionen hatten vorhin mit den Zahlen 45 Millionen pro Jahr für 2 Jahre, dann nehme ich lieber Hunter und JJ.
Ja, also da gehe ich mit für 45 Millionen, das ist zu viel.
Spannende Folge. Ihr merkt, es ist nicht einfach, da durchzuführen, vor allem, weil es echt sehr, sehr viele Szenarien beinhaltet und auch da vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr Einblick, ja, was so ein Kwesi und Kevin O'Connell da durchmachen müssen jetzt in der Offseason, einige Baustellen. In der nächsten Folge nehmen wir uns dann, wie gesagt, potenzielle Free-Agency-Targets vor, die wir vielleicht sein können, die unseren Kader verstärken. Bis dahin, genießt die Woche, genießt den Super Bowl, vorher hören wir uns nicht mehr.
Ich wollte es gerade sagen. Bis dahin. Ja. Noch.
Skol, würde ich sagen.
Skol und viel Spaß beim Super Bowl.